Hey, mein Name ist Maarten Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar ein Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Folge. Sie sind es eigentlich gewohnt, dass ich meinen Podcast doch meist recht fröhlich oder wieder mal mit einem richtig schlechten Witz beginne. Aber in dieser Folge kann und will ich das nicht. Es gibt nämlich leider einen sehr traurigen Anlass. Mein lieber guter Freund Sebastian, Sie kennen ihn, weil er die warmherzige Stimme ist, zu Beginn und am Ende dieses Podcasts, ist vor wenigen Wochen verstorben. Das Ganze war sehr tragisch, alles kam überraschend und ja, geschah aus voller Gesundheit heraus. Es war letztlich eine dramatische Verquickung von Umständen, die am Schluss dann seinen Tod zur Folge hatten. Sebastian hinterlässt eine große Familie, die gerade alle tief um ihn trauern, und Ihnen allen und natürlich dem lieben Sebastian selbst ist diese Folge gewidmet. Ich möchte im Folgenden gar nicht zu sehr auf Basti selbst zu sprechen kommen, das wäre vielleicht eine Spur zu intim und seiner lieben Familie wäre es vermutlich auch nicht recht. Aber als Psychiater habe ich natürlich sehr viel mit trauernden Menschen zu tun und derzeit finde ich mich selbst in diesem schmerzvollen Prozess wieder. Und da mich ehedem von Ihnen ein paar baten, in den letzten Monaten doch über das Thema Trauer, Verlust und Abschied nehmen, mal eine Episode zu gestalten, erschien mir der Zeitpunkt jetzt gerade recht passend. Was passiert, wenn wir trauern? Wie gelingt es uns, den Schmerz über den Verlust eines geliebten Menschen zu verwinden? Und was kann man tun, wenn man sich von dem Schicksalsschlag nicht erholt? In dieser Folge werden wir ein paar recht bewegende Geschichten hören. Ich werde Ihnen außerdem ein paar wunderschöne Lieder, ein paar Filme und auch einen Roman empfehlen, der Ihnen die Trauer vielleicht etwas leichter machen kann, falls Sie gerade selbst in einer solchen Phase sind. Und ein paar therapeutische Tipps bekommen Sie natürlich auch, falls Ihre Trauer einmal etwas komplizierter verlaufen sollte. Und zum Schluss möchte ich Ihnen zeigen, und das ist mir sehr, sehr wichtig, wie wir die Trauer auch wieder in Liebe verwandeln können, um sie denjenigen Menschen zu schenken, die an unserer Seite sind. Bleiben Sie also herzlich gerne bis zum Schluss mit dabei. Es sind ein paar schöne Gedanken dabei, die Ihnen helfen werden und die mir persönlich sehr wichtig sind. Mein lieber Sebastian, vielleicht hörst du diese Folge, wo immer du gerade bist. Wenn ein Mensch stirbt, dann neigen wir ja bekanntlich dazu, auch plötzlich an den Himmel zu glauben. Es gibt uns Trost zu wissen, dass der Ort, an dem die Verstorbenen sind, vielleicht ein besserer ist. Und ich gebe zu, ich hoffe das gerade ganz genauso. Und ein bisschen befinde ich mich damit in Gesellschaft eines Vaters, der ein ähnliches Gefühl hatte, als er seinen lieben Sohn verlor. Und seine rührende Geschichte soll diese Episode eröffnen. Im Jahr 1991 stürzt der vierjährige Connor durch einen tragischen Unfall aus dem 53. Stockwerk eines New Yorker Hochhauses. Die Eltern werden an diesem Tag auf brutale Weise aus ihrer Glückseligkeit gerissen und rutschen fortan in eine tiefe Depression. Der Vater schreibt später einen herzergreifenden Song, in dem er seinen tiefen Schmerz über den tragischen Verlust seines Kindes zum Ausdruck bringt. In einem fiktiven Zwiegespräch fragt er in dem Lied seinen verstorbenen Sohn, wäre es für mich eigentlich genauso schlimm, wenn ich wüsste, dass du jetzt im Himmel bist? Eine Antwort erhält er nicht. Seine Frage bleibt offen. Und von unerträglicher Sehnsucht gepackt, spielt der Vater sogar mit dem Gedanken, ebenfalls tot sein zu können, einfach nur um seinem Sohn nahe sein zu können. Aber er weiß natürlich, dass seine Zeit noch nicht gekommen ist und dass er sein Kind wahrscheinlich bis zum Ende seines eigenen Lebens vermissen wird. Sie alle kennen diesen Vater, von dem hier die Rede ist. Es ist Eric Clapton. Jahre später sagt er in einem Interview, die Musik war der einzige Weg, zu versuchen, den Schmerz irgendwie in etwas Schönes zu verwandeln. Und das schafft er. Sein Song geht um die ganze Welt. Tears in Heaven ist bis heute einer der gefühlvollsten und eindringlichsten Melodien bzw. Texte über die tragischste aller menschlicher Krisen, den Verlust eines Menschen, den wir über alles lieben. Wenn man Trauer mit jeder Zelle seines Körpers fühlt, dann braucht man sie eigentlich auch nicht mehr definieren. Aber versuchen wir es zu Beginn dieses Podcasts dennoch einmal. Was ist Trauer eigentlich? Ich habe mir gedacht, wir befragen hierzu am besten vielleicht erstmal einen Poeten. Die können die Dinge nämlich oft viel besser in Worte fassen als wir Wissenschaftler. So schrieb der Schriftsteller Victor Hugo einmal, Trauer ist das Glück, tief geliebt zu haben. Das finde ich wunderschön. Und es ist zudem auch sehr treffend. Denn Trauer ist immer dann besonders stark, wenn die Liebe zu der Person besonders intensiv war. Sie ist gewissermaßen der Preis, den wir dafür zahlen müssen, dass wir die Person zu Lebzeiten geliebt haben und Zuneigung oder Freundschaft von ihr empfingen. Aus diesem Grund sagt die Intensität unserer Trauer auch immer etwas darüber aus, welchen Wert die Person für uns hatte. Vielleicht bleiben wir sogar noch ein bisschen bei den Poeten. Für den Dichter Rainer Maria Rilke war Trauer verwandelte Liebe. Auch das finde ich sehr passend. Liebe verwandelt sich in Trauer. Sie entlädt sich zunächst in Schmerz und in vielen negativen Gefühlen, um sich dann im besten Fall auch wieder in etwas Gutes Neues weiter zu verwandeln. Die Energie bleibt also erhalten. Sie löst sich nicht auf, sondern sie verändert sich nur. Ein Prozess der Verwandlung, der immer erst durch ein tiefes Tal schmerzvoller Gefühle verläuft, aber oft eben in etwas Neuem aufgeht. Die schmerzvollen Gefühle, die wir dabei haben, wenn wir trauern, sind natürlich sehr unterschiedlich. Die häufigsten von ihnen sind erstens Kummer. Wir sind traurig. Zweitens Einsamkeit. Wir fühlen uns alleingelassen. Drittens Reue und Schuld. Wir überlegen, ob wir für die Person hätten da sein müssen. Viertens Angst. Wir wissen nicht, wie wir es in Zukunft schaffen sollen ohne den Menschen. Fünftens Wut und Abwehr. Wir wollen die Umstände nicht akzeptieren, die zum Tod führen. Trauer ist also nahezu immer eine Art Summengefühl aus unterschiedlichen Einzelgefühlen. Und diese Summe verleiht der Trauer eine so ungeheure Wucht und zieht uns oft die Beine weg. Zur Ehrlichkeit gehört, die Gefühle empfinden wir immer auch etwas selbstbezüglich. Denn man trauert zum Großteil eigentlich nur selten darum, welche Träume der Verstorbene sich nicht mehr erfüllen kann, sondern viel öfter darum, welche eigenen Bedürfnisse auf der Strecke bleiben. So ist man vielleicht traurig, dass die Person einen selbst nicht mehr umarmt, tröstet, zum Lachen bringt, versorgt, was auch immer. Es ist also ein Verlust, der sich auf das richtet, was wir selbst verlieren. Etwas zugespitzt formulierte der berühmte Gitarrist Jimi Hendrix es einmal so: Alle Menschen sind bis zu einem gewissen Grad egoistisch, wenn sie trauern. Sie waren einfach noch nicht fertig damit, die Person zu brauchen. Natürlich ist Trauer etwas sehr Individuelles. Jeder erlebt sie anders und geht auch anders mit ihr um. In manchen Ratgebern können Sie mitunter noch lesen, dass Menschen während ihrer Krise ganz charakteristische Stadien durchlaufen würden. Zunächst käme das Nicht-Wahrhaben-Wollen der Situation, dann folge das plötzliche Aufbrechen der Emotion, hiernach käme es zur Loslösung und schlussendlich käme der Prozess der Neuorientierung. Die moderne Forschung zeigt jedoch, dass die meisten Betroffenen solche Phasen nicht in dieser Weise durchlaufen. Trauer verläuft nämlich weder linear noch logisch, sondern eher, sagen wir, schwankend oder chaotisch. Unsere Gefühle kommen also ganz plötzlich hoch und dann beruhigen sie sich zwischenzeitlich wieder. Da kommt es aber auch wieder völlig unerwartet zu Rückschlägen und so weiter. Der Trauerprozess ist also kein mechanisches Abarbeiten aufeinanderfolgender Stadien, sondern eher so eine Art Schaukeln oder Hin- und Herpendeln zwischen ich schaffe das irgendwie und ich kann nicht mehr. An dieser Stelle würde ich Ihnen sehr, sehr gerne eine spannende und gleichzeitig sehr berührende TV-Serie ans Herz legen mit dem Titel The Leftovers. In der Geschichte verschwinden durch einen unerklärlichen Zwischenfall eines Tages ganz plötzlich 2% der Weltbevölkerung. Die Menschen sind einfach weg. Niemand weiß, wie das passierte oder wo die Vermissten sind. Die Übriggebliebenen fallen in eine kollektive Trauer. Jeder hat jemanden verloren, den er liebte, und versucht mit seinem Verlust irgendwie fertig zu werden. Manche verdrängen das Geschehene, andere wiederum deuten den Verlust religiös, einige sind einfach nur wütend und verletzt und wiederum andere resignieren vollständig und fallen in schwere Depressionen. Alle suchen auf ihre Weise nach dem Sinn in dem, was geschah, und nach einer Möglichkeit, trotzdem weiterzuleben. The Leftovers kommt zwar in Gestalt einer Science-Fiction-Serie daher, ist aber eigentlich ein Drama über die Abgründe, in die Menschen stürzen können, wenn sie mit ihrer Trauer und dem Schaukelprozess zwischen Hoffnung und Ohnmacht nicht fertig werden. Im Grunde genommen muss man sagen, dass der Prozess des Trauerns erst dann beginnt, sobald die Gefühle spürbar werden. Solange wir den Verlust nur denken oder noch gar nicht bereit sind, die Gefühle im Herzen zuzulassen, steht uns all das eigentlich erst noch bevor. Und das ist nicht ganz selten. Viele Betroffene neigen nämlich dazu, ihren Verlustschmerz noch eine ganze Zeit lang von sich fernzuhalten und irgendwie wegzuschieben. Aber irgendwann gelingt das nicht mehr und dann holt sie die Gewissheit ein. Ein geliebter Mensch ist nicht mehr da und er kommt auch nicht mehr wieder. Man denkt es fortan nicht mehr nur, sondern und fühlt es jetzt auch mit seinem ganzen Körper. Und in diesem Moment beginnt die eigentliche Trauerreise. Der Schriftsteller der Chroniken von Narnia, C.S. Lewis, formuliert es einmal so: Trauer ist, wenn das Herz endlich das fühlt, was der Verstand eigentlich schon weiß. Manchmal erlebt man, dass Menschen vor diesem Zeitpunkt eine enorme Angst aufbauen. Sie fürchten sich davor, von ihren Gefühlen so stark überwältigt zu werden, dass sie den Trauerprozess mit aller Kraft abwehren und an dem Verstorbenen festhalten, von dem sie sich einfach nicht verabschieden können. In Zeiten künstlicher Intelligenz gibt es hierfür mittlerweile sogar äußerst bizarre Maßnahmen, die einem genau dabei helfen sollen. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich Ihnen überhaupt davon erzählen soll, aber ich mache es jetzt, damit Sie einfach im Bilde sind darüber, was es derzeit alles gibt. Spulen Sie gegebenenfalls etwas vor, es ist wirklich sehr irritierend. Aktuell bietet Ihnen eine Reihe verschiedener Start-up-Unternehmen an, Fotos, WhatsApp-Nachrichten, SMS, Sprachnachrichten, Videos, Briefe und so weiter, von Ihrem Partner oder Ihrem Kind zu deren Lebzeiten auf eine Plattform hochzuladen. Und eine KI kreiert aus diesen Datensätzen einen vollständigen und nahezu perfekten Avatar von der Person. Sobald der geliebte Mensch einmal stirbt, tritt sein Avatar an die Stelle. Er bleibt Ihnen und anderen Hinterbliebenen fortan also als digitale Kopie des Verstorbenen erhalten, mit der Sie in vertrauter Weise sprechen, streiten oder lachen können, ganz genauso wie Sie es taten, als die Person noch realer Teil Ihres Lebens war. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn ich so etwas lese. Rein technisch ist eine solche Möglichkeit natürlich irgendwie beeindruckend, aber aus humanistischer Sicht? Wie sollen wir jemals über den Tod eines geliebten Menschen hinwegkommen, wenn wir seinen Verlust auf diese Weise leugnen und jedwede Trauer nicht zulassen? Rein wissenschaftlich kann ich Ihnen zwar aktuell noch nicht sagen, wie sich solche Deadbots, wie man sie nennt, auf den Trauerprozess auswirken, denn verlässliche Studien liegen aktuell noch keine vor. Aber eine gewisse Skepsis, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, bleibt. Denn das kann ich Ihnen als Therapeut versichern. Eine schmerzvolle Realität mit aller Kraft abzuwehren und sich stattdessen mit einer eingebildeten Wirklichkeit einzulullen, trägt langfristig nie zum inneren Frieden und zu einer psychischen Stabilität bei. Der Selbstbetrug verschiebt die notwendige Trauer lediglich auf einen späteren Zeitpunkt und macht sie dann umso schwerer. Unbewältigte Gefühle haben nämlich leider die Eigenschaft, irgendwann und irgendwo, ganz überraschend, mit ungeheurer Kraft zu explodieren. Deadbots entschärfen solche Bomben nicht. Sie verlängern lediglich ihre Zündschnur. Aber von diesen skurrilen Methoden einmal abgesehen, ist der Gedanke, irgendetwas von der Person bewahren zu wollen, prinzipiell gar nicht so falsch. Es gibt einen neuen Trend in der Trauerforschung und der heißt Continuing Bonds. Vielleicht haben Sie schon mal gehört. Übersetzt heißt das so viel wie fortbestehende Bindungen. Gemeint ist, dass der oder die Gestorbene ein kleines Stück weiterhin im Alltag präsent bleiben darf. Ein ganz einfaches Beispiel wäre vielleicht ein Bild neben der Wohnzimmercouch. Das machen die meisten Menschen ja sowieso schon. Ein anderes Beispiel wäre ein Gegenstand, den diese Person verkörpert und den man dann beispielsweise um den Hals oder in seiner Hosentasche mit sich führt. Ein drittes Beispiel wäre vielleicht ein Baum, den man, sagen wir, über einer kleinen Holzkiste mit einem persönlichen Gegenstand pflanzt und im Garten wachsen lässt. Durch solche Continuing Bonds behält die Person also einen kleinen Platz im Leben der Hinterbliebenen. Und wissenschaftliche Studien bestätigen, dass solche kleinen fortbestehenden Bindungen den Verlust etwas erleichtern können. Und es gibt dafür wahrscheinlich eine Begründung, die in unserem Gehirn liegt. Die Neurobiologin Mary Frances O'Connor machte nämlich im Jahr 2021 eine sehr, sehr spannende Entdeckung. Sie konnte nachweisen, dass in unserem Gehirn bestimmte Netzwerke, die für die Bindung zu einem Menschen verantwortlich sind, nach dem Tod der Person noch lange aktiv bleiben. Im wahren Leben scheiden die Menschen also dahin, aber unsere neuronale Bindung zu ihnen bleibt zunächst einmal erhalten. Gone but everlasting, nannte es die Autorin in ihrer Originalarbeit. Also übersetzt, gegangen, aber ewig bleibend. Und dieses Fortbestehen der Verbindung erklärt auch den krassen Trennungsschmerz. Denn wir wissen ja einerseits, dass der Mensch nicht mehr da ist, aber man fühlt alles noch wie zuvor. Die Liebe ist praktisch genauso intensiv. Es hat sich nichts verändert. Und es kann Jahre dauern, bevor unser Gehirn allmählich locker lässt und neue Prägungen bildet. Und genau deswegen können ein paar Gegenstände, die das Fortbestehen der Bindung symbolisieren, auch hilfreich sein. Ich nenne Ihnen ein weiteres, aktuell übrigens sehr trendiges Beispiel. Vielleicht haben Sie sogar davon schon mal gehört oder gelesen. Seit Anfang der 2000er Jahre gibt es in den USA, in der Schweiz und neuerdings glaube ich auch in Frankreich die Möglichkeit, die Asche des Verstorbenen, falls sich dieser zu Lebzeiten zu einer Feuerbestattung entschieden hat, in einen Stein oder in ein Amulett zu verwandeln. Dafür wird ein Teil der Asche unter immensen Druck und hoher Temperatur verpresst. Auf Wunsch der Angehörigen werden ein paar Mineralien zugesetzt. Das gibt dem Stein dann eine bestimmte Farbe und macht ihn optisch ein Stück weit kostbarer. Und diesen Stein kann man als Kette um den Hals tragen oder sich in ein Kästchen legen, was auch immer. Die Kirche ist, wie Sie sich bestimmt vorstellen können, von der Idee jetzt nicht so restlos begeistert. Und juristisch ist die Methode in Deutschland rechtlich auch nicht zulässig. Das muss man so sagen, weil Asche grundsätzlich in unserem Land bestattungspflichtig ist, also in allen Bundesländern, und nicht mal eine kleine Menge aus der Urne für diesen oder irgendeinen anderen Zweck entnommen werden darf. Außer in Rheinland-Pfalz, da ist es seit diesem Jahr etwas liberaler. Aber wie dem auch sei, ich versuche mich immer bestmöglich in meine Klienten hineinzuversetzen und ich muss gestehen, einfach als Mensch, dass ich durchaus verstehen kann, dass es andere tröstlich finden können, etwas von der geliebten Person bei sich zu tragen, dass sie sehen und berühren können. Aber egal, zu welchem Bild, Pflanze, Puppe, Amulett oder anderem Gegenstand Sie sich entscheiden, falls Sie Continuing Bonds pflegen möchten, bleibt die goldene Regel der Trauer auch hier. Jede Form eines Andenkens darf Sie nicht von dem eigentlichen Prozess der Trauer abhalten. Lassen uns gemeinsam einmal anschauen, wie uns der Trauerprozess etwas leichter gelingen kann. Und bitte sehen Sie die Wege, die ich jetzt mit Ihnen einschlagen werde, auf keinen Fall als unbedingte Ratschläge. Jeder darf selbstverständlich seine eigene Richtung bestimmen und auch sein eigenes Schritttempo wählen während dieser schweren Zeit. Aber manchmal kann es durchaus ein bisschen helfen, sich an ein paar therapeutischen Erfahrungswerten zu orientieren. Und ein paar davon, die wirklich helfen, vertrauen Sie mir, die bekommen Sie jetzt. Erstens, nehmen Sie sich Zeit. Geben Sie Ihrer Trauer eine Zeit am Tag, in der sie stattfinden darf. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wie es klingt. Oft lenken sich Trauernde nämlich lieber ab und füllen den Tag mit lauter pseudo-wichtigen Aufgaben und Erledigungen. Dann brauchen sie weniger fühlen. Psychologisch ist das zwar einerseits total verständlich, aber langfristig ist es eher ungünstig. Wenn wir unsere Trauer nur zwischen Tür und Angel schieben oder versuchen, sie wie einen weiteren Checkpunkt auf unserer To-Do-Liste abzuhaken, durchleben wir den Prozess des Trauerns nicht. Und die Loslösung oder der Neuanfang gelingen dann deutlich schwerer. Es kann zwar manchmal durchaus angebracht sein, sich erstmal ein paar Tage abzulenken, um nicht gleich überflutet zu werden von seinen negativen Gefühlen, aber irgendwann sollte Trauer stattfinden dürfen. Gestehen Sie sich nach dem Verlust eines geliebten Menschen also ruhig ein paar Wochen zu, in denen Sie auch mal schwermütige Gefühle haben dürfen. In einer Happy-Gesellschaft, in der wir voneinander heute ein permanentes Dauergrinsen erwarten und jeder vom Zwang positiven Denkens faselt, mag das zunächst nicht so recht ins öffentliche Bild passen. Und vielleicht gestehen sich genau deswegen auch viele Ihrer negativen Gedanken und Gefühle heute nicht mehr so zu, aber glauben Sie mir, auch Sie haben Ihren Sinn. Trauern hat viel mit der Erlaubnis zu tun, Schwermut zuzulassen, wenn man sie empfindet, weil man sich erinnert, weil man vermisst, weil man das ein oder andere bereut oder weil man einfach nur heulen könnte. Wenn Sie solche Gefühle in sich spüren, dann lassen Sie sie zu und leugnen oder verdrängen Sie sie nicht. Schmerz, Wut, Schuld oder Angst gehören zum Prozess des Trauerns. Sie haben ihre Berechtigung. Die antiken Griechen sprachen von Katharsis, also die Reinigung der Seele durch affektive Erschütterung. Das zu unterdrücken, verlängert das Leiden. Trauer verzeiht nämlich keine Härte. Also nehmen Sie sich etwas Zeit. Manchmal reichen sogar schon wenige Momente am Tag, in denen Sie vielleicht ein paar Fotos anschauen oder in Erinnerung an die Person auch ein paar Tränen vergießen, in denen Sie vielleicht Ihre Gefühle aufschreiben oder mit jemandem telefonieren und sich ausquatschen. Was Sie auch tun, räumen Sie Ihrem Verlustschmerz einen Zeitraum ein, auch wenn es traurige Momente sind. Sigmund Freud sagt einmal, wer die Trauer verdrängt, bleibt ihr Gefangener. Und als völlig unbedeutender psychiatrischer Kollege möchte ich hier ergänzen, wer die Trauer zulässt, der befreit sich im Verlauf von ihrer Last. Zweitens, schenken Sie der Trauer einen Ort. Eine weitere hilfreiche Strategie kann sein, dass man dem verstorbenen Menschen einen kleinen Gedenkort in einer Zimmerecke der Wohnung einrichtet, an dem man vielleicht ein paar Erinnerungsstücke herrichtet und ihn auch etwas schmückt. Und diesen Ort darf man regelmäßig aufsuchen, vielleicht eine Kerze anzünden, ein paar Worte zu der Person sprechen oder auch ihr etwas vorlesen. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen von Ihnen etwas sonderlich, möglicherweise sogar ein bisschen religiös, aber ich spreche hier nicht von einer heiligen Verehrung. Es geht nicht, den anderen zu bewundern auf einem Altar. Es geht mehr darum, der Trauer einen Ort zu geben, an dem sie sichtbar wird und an dem wir an die Person denken können, mit ihr fühlen können und für sie handeln können. Aus diesem Grund sind auch Friedhöfe viel, viel mehr als einfache Grabstätten. Sie sind auch Räume der Trauer, Orte der Besinnung, an denen Menschen ihre Empfindungen verankern können und damit in einen spürbaren Kontakt zu der Person kommen, die sie gerade so vermissen. Drittens, tun Sie das, was Ihnen gut tut. Trauer gelingt leichter, wenn Sie Ihren eigenen Weg durch den schmerzhaften Prozess finden, und zwar völlig egal, in welche Richtung andere laufen. Fragen Sie sich daher immer selbst, wonach steht mir denn gerade eigentlich der Sinn? Möchten Sie weinen? Dann tun Sie es. Möchten Sie lieber lachen? Dann tun Sie sich keinen Zwang an. Möchten Sie sich ablenken? Dann machen Sie genau das. Die besten Empfehlungen sind die, die sich für Sie in dem Moment richtig anfühlen. Ich rate Ihnen deswegen auch nicht zu viele Ratgeber zu lesen. An Büchern und Internetforen hierzu mangelt es ja heutzutage nicht. Und die Trauertipps sind doch nicht alle schlecht. Sie mögen in vielen Fällen durchaus hilfreich sein, aber oft sind sie eben auch sehr schablonenhaft. One size fits all. Das mag für Mützen und Socken gelten, aber es gilt nicht für den Trauerprozess eines Menschen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In vielen Zeitschriften steht, wer sich schweigend zurückziehe, trauere länger als jemand, der viel über seine Gefühle rede. Also lautet ein häufig zitierter Ratschlag, schütten Sie jemandem unbedingt Ihr Herz aus. Doch Vorsicht, das ist so gar nicht korrekt. Wissenschaftliche Untersuchungen konnten bislang keinen Nachweis dafür finden, dass ein Schweigen den Trauerprozess erschwert. Und umgekehrt, dass darüber sprechen ihn automatisch erleichtert. Die Wahrheit ist, Menschen entwickeln ganz unterschiedliche Strategien, um mit ihren Gefühlen umzugehen. Die einen suchen den Austausch mit, sagen wir, Freunden oder Verwandten, aber die anderen ziehen sich eben zurück und machen ganz viel mit sich selbst aus. Es ist beides völlig in Ordnung. Hauptsache, die Gedanken und Gefühle, die man in sich trägt, werden nicht vollständig verdrängt, sondern sie werden erlaubt. Und Sie finden irgendwo ein kleines Ventil, durch das Sie entweichen können. Ich würde Ihnen sehr gerne noch einen weiteren Gedanken mitgeben, über den ich nicht nur mit meinen Klienten spreche, sondern der mir selbst auch schon ein paar Mal geholfen hat, wenn ich einen geliebten Menschen verlor. Ich will es mal so formulieren. Trauer ist zwar ein unliebsamer Begleiter, aber sie ist kein Hindernis. Sie dürfen also weiterleben, trotz ihrer Schmerzen. Und wenn Ihnen danach ist, zu verreisen, vielleicht neue Menschen kennenzulernen oder einfach Zeit mit Freunden zu verbringen, in der Sie miteinander lachen und Ihren Kummer erst einmal vergessen, dann tun Sie es bitte. Das Leben zwischendurch immer wieder ein bisschen genießen zu können, ist kein Verrat an der Person, um die man trauert. Der Punkt ist mir ganz wichtig, das merken Sie vielleicht schon an meiner Stimme, denn oft erlebe ich, dass Menschen krasse Schuldgefühle empfinden, wenn sie sich über etwas freuen, während sie trauern. Und dann schämen sie sich so sehr dafür, dass sie fortan alles Schöne in ihrem Alltag meiden. Letztlich macht das den Trauerprozess nur noch schwerer. Auch wenn wir ein kleines Stück im Leben weitergehen, entfernen wir uns dadurch ja nicht von dem geliebten Menschen. Vielmehr tragen wir ihn weiter im Herzen. Er begleitet uns. Er oder sie bleibt uns nah und schaut uns wohlwollend dabei zu, wie wir ganz langsam unser Leben wieder aufnehmen und es neu ausrichten. Trauer ist kein pathologischer Zustand, es ist keine Krankheit, sondern eine vorübergehende und völlig gesunde Reaktion auf den Verlust eines geliebten Menschen. Und Trauernde haben dabei allen Grund zur Hoffnung, denn in den meisten Fällen vollendet man den schmerzhaften Prozess auch irgendwann. Die allermeisten Menschen erholen sich also von ihrem Verlustschmerz. Und deswegen ist eine vorbeugende Trauerbehandlung auch nicht nötig. Punkt. Im Netz oder in den sozialen Medien liest man hin und wieder von der Empfehlung, Menschen sollten beim Verlust eines anderen Menschen in jedem Fall eine therapeutische Betreuung in Anspruch nehmen. Dieser Tipp schießt jedoch ganz eindeutig über das Ziel hinaus. Forscher der Utrecht-Universität fanden bei der Auswertung mehrerer Wirksamkeitsstudien keinen Beleg dafür, dass Erwachsene prophylaktisch von einer Trauerbegleitung profitieren. Und mit meiner therapeutischen Erfahrung stimmt es auch nicht überein. Eine Therapie macht keinen Sinn, wenn man sie gar nicht nötig hat. Aber es gibt natürlich ein paar Ausnahmen und zu denen kommen wir jetzt. Manche Verluste können nämlich in der Tat so unfassbar überwältigend sein, dass die Trauerreaktion des Hinterbliebenen klinisch relevant wird. Und dann wird tatsächlich professionelle Unterstützung auch nötig. In diesen Fällen spricht man von einer sogenannten anhaltenden Trauerstörung. Betroffene leiden unter einer kaum auszuhaltenden Sehnsucht nach dem Verstorbenen und können an praktisch nichts anderes mehr denken. Sie haben größte Schwierigkeiten, den Verlust zu akzeptieren und halten mit aller Kraft an der Person fest. Sie haben das Gefühl, wie betäubt oder wie eingefroren zu sein. Sie blicken freudlos in die Zukunft und sie zweifeln auch an jeglichem weiteren Lebenssinn. Das alles wirkt so tiefgreifend, dass sie praktisch auf allen Ebenen des beruflichen und privaten Lebens irgendwie beeinträchtigt sind und einfach nicht zurück in ihren Alltag finden. In solchen Fällen begleiten wir Betroffene über ein paar Wochen, manchmal auch Monate. Aber es gibt auch hier eine gute Nachricht. Nach dieser Zeit bei einem erfahrenen Therapeuten erleben immerhin 70% der Klienten eine deutliche Remission ihrer Beschwerden. Die Prognose ist also auch hier recht gut. Die Therapie erfolgt in 3 Schritten. Und keine Sorge, ich mache es hier im Folgenden wirklich nur ganz kurz. Erstens, Stabilisierung. Im Vordergrund stehen also Maßnahmen, die Betroffene vor der Flut belastender Gefühle schützen. Dazu gehören stützende Beziehungen, die man wieder etwas intensiver aufnimmt, aber auch eine gute Alltagsstruktur durch eine Aufgabe und ein paar gute Strategien zur Ablenkung. Das ist nämlich erlaubt. Das Ziel aller dieser Maßnahmen ist, sich emotional wieder wohler und vor allen Dingen sicherer zu fühlen in der eigenen Haut. Zweitens, Konfrontation. Das ist der anstrengende Teil der Behandlung, bei der man gemeinsam über den Verlust spricht, den man erlitten hat. Man durchlebt gemeinsame Momente der Beziehung, schöne, aber auch nicht so schöne Momente, Phasen, wo man sich gestritten hat, lieb gehabt hat und so weiter. Man bearbeitet auch Schuldgefühle, Wut. Manchmal gibt es ja in Beziehungen auch ambivalente Gefühle, die einen mit dem Verstorbenen verbunden haben. Das alles kommt auf den Tisch. Und Ziel dieser Maßnahme ist, die Gefühle in einen Kontext zu bringen, sie sozusagen einzuordnen, und dadurch emotional Frieden in sich zu finden. Die dritte und letzte Phase ist die Neuorientierung. Der letzte Schritt besteht darin, eine neue Beziehung zu dem Verstorbenen zu beginnen. Man definiert neue Rollen, neue Ziele, neue Richtungen, die man aufbrechen könnte und so weiter. Die Energie wird also auf die Gestaltung der Zukunft umgelenkt. Und das Ziel ist dabei nicht, die Trauer zu verkürzen, sondern sie vielmehr in Bewegung zu bringen und sie in eine Lösung zu überführen. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einen ganz, ganz tollen Roman vorstellen, den ich Betroffenen, die es gerade besonders schwer haben, schon sehr oft und immer wieder sehr gerne empfohlen habe. Er greift eigentlich, man könnte sagen, alle Aspekte auf, die wir bis zu diesem Punkt besprochen haben. Die Geschichte ist 2004 als Buch und ich weiß nicht ganz genau, ich glaube 2007 als Kinofilm mit Hilary Swank und Gerard Butler in den Hauptrollen erschienen. Die Geschichte heißt PS, ich liebe dich und stammt aus der Feder der amerikanischen Autorin Cecilia Ahern. In der tragischen Geschichte gerät das Leben der jungen Holly völlig aus den Fugen, als ihr geliebter Mann an einer Krebserkrankung verstirbt. Sein Tod stürzt Holly in eine tiefe Krise, durch die sie ihren ganzen Lebensmut verliert. Sie zieht sich zurück und weiß nicht im geringsten, wie sie das Leben ohne ihren Mann bestreiten soll. Doch eines Tages erhält sie ein Bündel Briefe, den Gary ihr vor seinem Tod hinterlassen hat. Jeder Brief ist mit einer kleinen Aufgabe verbunden und endet stets mit den Worten »PS, ich liebe dich«. Die Aufgaben sollen Holly helfen, Schritt für Schritt wieder ins Leben zurückzufinden. So soll sie einmal ausgehen, ein anderes Mal irgendwas Verrücktes ausprobieren oder einfach nur einen neuen Menschen kennenlernen und so weiter. Jeder monatliche Brief wird zu einem kleinen Anker, der Holly im Meer der Trauer etwas Halt gibt. Ihr verstorbener Mann begleitet den Prozess des Trauerns also und hilft seiner Frau, das Leben im Laufe der Zeit wieder auf eine gelingende Weise zu gestalten. Die Erzählung handelt zwar vordergründig von Verlust und Schmerz, vielmehr jedoch von Selbstfindung, Freundschaft, Familie und von der Kraft der Liebe, die über den Tod hinaus auch etwas Gutes in Gang setzen kann. Ein modernes Märchen über das Abschiednehmen und den Versuch eines Neuanfangs, das damals unfassbar viele Leser auf der ganzen Welt tief bewegte und, wie ich finde, bis heute auch wirklich eine ganz tolle Hilfe sein kann, wenn man über den Verlust eines Menschen nicht aus eigener Kraft hinwegkommt. Eine besonders schöne Erkenntnis, die Holly aus ihrem Trauerprozess gewinnt, habe ich Ihnen hier sogar schon mitgebracht, ohne zu sehr spoilern zu wollen. Sie lautet: Ich habe gelernt, dass Liebe manchmal ihre Gestalt verändert, aber deswegen niemals endet. Ich weiß nicht, ob Sie mir das jetzt glauben, aber jedes Mal, wenn ich mich mit dem Thema Trauern oder Abschied nehmen beschäftige, einfach weil ich den einen oder anderen Klienten zur Seite stehe, dann kann ich daraus fast jedes Mal etwas Gutes ableiten für die Beziehung, die ich führe. So hat mir der Verlust von Sebastian einmal mehr vor Augen geführt, wie brüchig das Leben sein kann und damit auch für die Beziehung, die wir führen. Und dennoch vergessen wir das im Alltag schnell. Wir schieben gemeinsame Zeit mit geliebten Menschen oftmals einfach auf. Wir denken, ach, wir haben noch so viel Zeit. Es gibt immer etwas, was dringender erscheint. Aber unser Leben und das unserer Mitmenschen hat etwas sehr Fragiles. Damit möchte ich uns nicht entmutigen, ganz im Gegenteil, sondern mehr ein Bewusstsein für die Kostbarkeit von Beziehungen in Erinnerung rufen, die wir zu Lebzeiten führen dürfen. Seien wir doch ehrlich, wie oft sagen wir beim Abschied lapidar, wir sehen uns oder bis bald. Hohle Phrasen, so achtlos hingeschleudert, vielleicht, weil man nicht weiß, was man sonst sagen soll. Natürlich ist es keine Option, sich bei jedem Auseinandergehen vorzustellen, der andere könnte morgen nicht mehr da sein. Jedes Tschüss an der Wohnungstür wird sich wahrscheinlich anfühlen wie ein Weltuntergang. Aber dennoch, wir trennen uns tagtäglich in festem Gottvertrauen, einander in jedem Fall bald wieder zu haben. Aber was, wenn nicht? Von dem leider mittlerweile ebenfalls verstorbenen Udo Jürgens wurde vor kurzem ein bis dato unbekanntes Lied entdeckt. Seine Familie hat es beim Durchforsten privater Liedarchive ganz überraschend gefunden und ließ die Klaviermelodie technisch neu vertonen und gab es ihm zu Ehren 2024 zur Veröffentlichung frei. Das Stück heißt »Als ich fortging« und handelt von dem, was wir zurücklassen, wenn geliebte Menschen von uns gehen. Im Text bleibt ein bisschen offen, ob die Person, die Udo so vermisst, verstarb oder ob beide nur für immer getrennt sind. Aber in jedem Fall wird ihm zu spät bewusst, was er an diesem Menschen hatte. Und er leidet darunter, sich nie offen dazu bekannt zu haben und es dieser Person nie gestanden zu haben. Vielleicht werde ich einfach nur älter, weil ich beginne, Udo Jürgens zu hören statt Taylor Swift. Aber es ist ein so berührendes Lied mit einem so ergreifenden Text, dass mir wirklich die Tränen kamen, als ich es das erste Mal hörte. Ich muss auch jetzt schon wieder kämpfen. Ich wollte es hier zum Anlass nehmen, daran zu erinnern, mit Menschen, die uns etwas bedeuten, zu sagen, was uns bewegt, auszusprechen, was wir im Herzen tragen und vor allem nichts im Salz liegen zu lassen, wie es eine alte deutsche Redensart besagt. Auf diese Weise kann der Verlust geliebter Menschen auch zu einem guten Anlass werden, die Beziehung zu unseren lebenden Freunden und Verwandten zu pflegen, sie gegebenenfalls in Ordnung zu bringen und sie vor allem mit vollen Sinnen zu genießen. Zwischen dem lieben Basti und mir gab es Gott sei Dank nie unausgesprochene Probleme. Wir waren immer in unterschiedliche Frauen verliebt, das hat schon mal vieles erleichtert. Und zudem hatte ich das Glück, ihn im Krankenhaus besuchen zu können und bis wenige Stunden vor seinem Tod auch an seinem Bett zu sitzen. Aber bei einem anderen Freund von mir, der ebenfalls vor ein paar Jahren starb, konnte ich das nicht. Ich teile damit das Schicksal mit so, so vielen Menschen, auch viele meiner Klienten, die bei mir schon in bitterliche Tränen ausbrachen, weil sie nach dem Tod eines Menschen ein intensives Gefühl von Reue ergriff, zu Lebzeiten dieser Person bestimmte Worte nicht ausgesprochen zu haben, Gefühle nicht gezeigt zu haben, Dinge nicht aus der Welt geräumt zu haben. Und es kann sehr, sehr hart sein, mit dieser Gewissheit umgehen zu müssen, für immer damit alleine zu bleiben. Auch Udo singt davon, dass er sich nicht mehr aussprechen, nicht mehr erklären, nicht mehr zeigen kann. Es ist einfach zu spät. Und in seinem Lied legt sich ein schmerzvoller Kummer auf seine Seele. Wir können nicht verhindern, dass wir Menschen verlieren werden. Und manchmal fehlt natürlich auch die Möglichkeit, uns von ihnen zu verabschieden. Aber wir können etwas anderes Wertvolles bewirken, nämlich unsere Beziehungen zu Lebzeiten bewusst zu gestalten, aufrichtig, echt und vor allem voll. Die Trauer, falls sie fortgehen, wird natürlich bleiben, aber ihr Verlust wird dann nicht durch Schuldgefühle, Selbstvorwürfe oder Reue erschwert. Die Dinge, wie Udo es ausdrückte, bleiben dann nicht zurück hinter einer verschlossenen Tür.
Ich hab noch was vergessen hier bei dir. Etwas blieb zurück hinter dieser Tür. Ich hab beim Gehen ganz übersehen, dass mir das Wichtigste fehlt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie uns die Tränen etwas trocknen, falls Ihnen ein paar über die Wangen liefen. Ich weiß es nicht, so ging es zumindest mir. Ich musste die Aufnahme ein paar Mal stoppen, vielleicht haben Sie es gemerkt. Mir ist völlig bewusst, dass es heute ausnahmsweise ja eine vielleicht etwas traurige Episode war. Aber ich dachte mir, warum soll ich nicht einfach so sein, wie ich mich einfach gerade fühle? Hier spricht keine KI zu Ihnen. Ich bin es, ein Mensch aus Fleisch und Blut, der zwar sehr viel lacht, aber ja, der eben auch manchmal weint. Und gerade bin ich einfach, gebe das zu, richtig, richtig traurig. Und ich wollte Ihnen heute einfach nichts vorspielen. Und dennoch möchte ich die Folge sehr positiv beenden. Ich möchte auch meine Gefühle, gerade im Angedenken an den lieben Sebastian, am liebsten in etwas Gutes verwandeln. Trauer ist schließlich verwandelte Liebe, wie wir am Anfang feststellten. Und falls es Ihnen gerade ähnlich gehen sollte wie mir oder Sie haben in letzter Zeit einen schweren Verlust erlitten, lassen Sie uns doch gemeinsam die Trauer jetzt in Liebe zurückverwandeln. Was halten Sie davon? Einen Teil davon schenken wir ab heute den Menschen, die gerade an unserer Seite sind. Der Dezember ist eh der Monat, in dem man anderen etwas Besonderes schenkt. Ich mache Ihnen ein paar Vorschläge. Nehmen Sie Ihren Partner oder einen guten Freund fest in Ihre Arme und gestehen Sie ihm, wie wichtig er für Sie ist. Der entscheidende Punkt dabei ist, machen Sie es jetzt. Schieben Sie es nicht auf. Sagen Sie Ihren Eltern, solange sie noch leben, wie dankbar sie für alles sind, auch wenn sie sich nicht in allem grün waren. Tun Sie es jetzt. Söhnen Sie sich mit nahestehenden Menschen aus, mit denen Sie sich im Streit vielleicht überworfen haben, auch wenn Sie weiterhin unterschiedlicher Meinung bleiben mögen. Aber machen Sie es ebenfalls jetzt. Holen Sie die Dinge aus dem Salz. Später ist vielleicht für all das keine Zeit mehr, wenn diese Menschen überraschend fortgehen. Das wird nicht immer möglich sein, das ist mir völlig klar. Aber eine gute Beziehungspflege liegt weitaus häufiger in unseren Händen, als wir glauben. Und wenn Sie dann zusammensitzen, sich Geschichten erzählen, gemeinsam in Erinnerungen schwelgen oder miteinander lachen, dann zünden Sie eine Kerze für einen Menschen an, den Sie kürzlich oder vor längerer Zeit verloren haben. Das Christkind hat zwar im Monat Dezember die 4 Kerzen am Adventskranz für sich gepachtet, aber es hat sicher nichts dagegen, wenn wir noch eine 5. dazustellen. Ich werde es jedenfalls genauso tun. Mein lieber Sebastian, wo immer du bist, eine dicke, fette Kerze wird den ganzen Dezember hier in unserem Wohnzimmer für dich brennen. Und selbst wenn sie ganz heruntergebrannt ist, glüht dein Licht weiter in den Herzen so vieler deiner Mitmenschen, die dich weiterhin in sich tragen werden. Mach es gut, mein lieber, guter Freund.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.